liebe Sneakpot-Hörer, herzlich willkommen. 420 ist der heutige Folge, ist die heutige Folgenummer. Bevor ihr bei mir alle eure Hunde abgeben könnt, möchte ich euch erstmal begrüßen und euch hier vorstellen, den Straßenköter Robert Krüger.
Und der Herr Giesbert ist unser Argentinier, der aus Kanada zu Besuch ist.
Howdy!
Nicht wirklich.
Okay, wir schauen. Truman, Freunde fürs Leben. Habe ich das jetzt richtig vorgestellt mit Hundeabgabe und so?
Ja. Ich glaube, wir haben einen falschen Eindruck vermittelt, aber das korrigieren wir jetzt.
Okay, gerade ist bei mir das Licht ausgegangen.
Macht nichts, du musst mich jetzt fragen, worum es ging.
Click and Grow hat dunkel gemacht.
Nee, es ist eher Click and Darkness.
Aber es wächst. Ah, ich wollte noch ein Foto posten.
Ich habe doch das Foto gepostet, was du mir geschickt hast. Das habe ich unten reingeklebt. In der letzten Sendung kann man sehen.
Point Break? Oh ja, guck mal.
Ja,
ganze
Unordnung auf deinem Schreibtisch habe ich einfach so veröffentlicht.
Das macht nichts. Ist aber viel höher gewachsen jetzt mittlerweile. Ich guck mal, dass ich vielleicht nachher noch ein Foto mache und dir schicke.
Ja, kleb's in die Kommentare oder so. Das kriegst du hin.
Ja.
Du musst mich jetzt fragen, sonst kann ich nicht, es geht nicht los, wenn du nicht fragst.
Ja. Truman, Freunde fürs Leben. Worum ging's?
Ja, Truman ist ein Hund. Wuff, genau. Ein Bullmastiff, das sind relativ riesige Viecher. Er ist auch schon was älter. Und er gehört einer Figur namens Javier. Wir sind in Spanien, es ist ein spanischer Film, er spielt in Madrid. Javier hat einen Freund aus alten Zeiten. Also Javier ist irgendwie vielleicht, ich würde mal sagen, Anfang 50 oder so. Ist jetzt nur geschätzt. Und er hat einen Freund aus alten Zeiten, und zwar Tomasz. Tomasz ist irgendwann mal ausgewandert.
Heißt der Javier oder Julian?
Ach, Julian, Entschuldigung.
Ich suche die ganze Zeit, wer den Javier spielt.
Ja, du hast völlig recht. Javier ist der Schauspieler, der den Tomasz spielt. Ich habe gerade völlig das durcheinander gebracht. Julian, natürlich. Also, Julian lebt in Madrid, ist Anfang 50 und der Besitzer von Truman, das ist der Hund. Und sein alter Kumpel aus Kindertagen oder von damals halt irgendwie, Tomasz, der ausgewandert ist nach Kanada, kommt am Anfang des Films, das ist gleich so die Eröffnungssequenz, er verabschiedet sich von seiner Frau in Kanada irgendwo im Schnee, setzt sich ins Flugzeug und fliegt nach Madrid und trifft dort seinen alten Freund Julian wieder, um, so erfahren wir dann, mit ihm einige Tage zu verbringen, weil es einige Angelegenheiten zu regeln gibt. Und die haben sich eine Weile nicht gesehen, freuen sich sehr. Man merkt auch den beiden an, dass sie sich ohne viele Worte verstehen. So eine typische Männerfreundschaft, da wird zwar auch geredet, aber da wird im Zweifel auch einfach mal nur irgendwie Fragen geguckt und dann weiß der andere schon, was gesagt worden ist. Und was jetzt auf der Agenda steht, das lernen wir dann auch relativ schnell. Julian hat Krebs. Und einige Behandlungsschritte, ein bisschen Chemotherapie und solche Sachen bereits hinter sich gebracht und jetzt beschlossen, dass er die Behandlung nicht mehr fortsetzen wird, weil auch sein Arzt so nach einigem Bohren dann zugeben muss, also es ist vielleicht noch Zeit zu gewinnen, aber es ist keine Heilung mehr zu erwarten. Und er sagt dann halt so, ich werde meine letzten Tage nicht in irgendeinem Krankenhaus verbringen, sondern ich mache lieber noch ein bisschen was und regel jetzt meine Angelegenheiten, aber ich mache da jetzt nicht mehr weiter und bin andauernd irgendwo in irgendwelchen Krankenhausräumen und die ganze Zeit Traurigkeit. Dazu passt es ihm ganz gut, dass ein alter Kumpel da ist, weil an dem kann er so ein bisschen auch seine Entscheidung abgleichen. Der ist auch erstmal nicht so richtig einverstanden damit, wird auch immer regelmäßig von Julian mit irgendwelchen Dingen konfrontiert, von denen er vorher auch nicht wusste, worum der nächste Termin gehen wird. Und wird dann immer so ein bisschen überfahren. Und sie machen dann halt so allerlei Dinge. Und einer der Punkte ist eben auch, er sucht jemanden, der auf seinen Hund aufpassen kann, wenn er mal nicht mehr ist. Also er will den Hund auch abgeben. Was natürlich schwer ist, weil mit dem Hund lebt er seit 10+ Jahren zusammen. Und der ist ihm sehr ans Herz gewachsen. Und der ist natürlich auch irgendwie, wie so alte Hunde so sind, der hat auch so seine kleinen Problemchen und ist nicht so der Einfachste. da unterscheiden sie sich ja nicht von alten Leuten. Und ja, das ist so im Grunde der Inhalt des Films. Also es gibt dann auch noch einen Sohn und eine Ex-Frau, mit denen natürlich auch irgendwie Dinge zu regeln und zu besprechen sind. Und wir haben nur 4 Tage Zeit. Dann muss Tomasz wieder nach Kanada zurück. Und in der Zeit muss halt alles so ein bisschen in die Wege geleitet werden. Das Ganze verpackt als, ich würde mal sagen, Dramödie. Denn der Film...
Ein Buddy-Movie oder was?
Ja, so ein bisschen. Also er ist nicht sehr laut, dieser Film. Es ist ein ganz leises, ruhig inszeniertes Ding. Er hat einen gewissen Humor, weil die beiden eigentlich durchaus lebensfrohe Kerlchen sind, die auch hin und wieder mal scherzen. Aber natürlich liegt da ein bisschen so eine graue Decke drüber von dem Krebs halt und von der generellen Thematik. Aber der Film wird nie tränendrüsig, der Film wird nie richtig schwermütig, aber natürlich kann man sich dem nicht entziehen, dass es hier um Tod und um Abschied geht. Denn es ist wahrscheinlich auch klar, dass halt, dass nach diesen 4 Tagen, wenn er dann wieder zurückfällt, also in den 4 Tagen, es ist jetzt nicht, dass Julian am Ende der 4 Tage dann stirbt oder so. Dafür, dass er eine Chemotherapie hatte, sieht er auch immer noch verdammt gut aus und hat noch alle Haare auf dem Kopf. Das sind so Dinge, wo es dann so ein bisschen unglaubwürdig wird, weil er sieht immer noch aus wie so ein bisschen, ja, ist schon was älter, ist irgendwo in seinen 50ern, aber er ist schon irgendwie noch so ein Frauentyp.
Naja, aber Leute vertragen doch die Chemo immer ganz unterschiedlich.
Ja, wie gesagt, ich bin da auch kein Experte jetzt. Es ist nur nicht so, dass man sich den Film jetzt vorstellen muss als einen hochgradig traurigen Film, der am Schluss am Grabkreuz oder so endet. Dann wäre man falsch, auf der falschen Schiene für diesen Film.
Das erinnert mich so ein bisschen an Knockin' on Heaven's Door, der ja auch irgendwie traurig und lustig gleichzeitig ist.
Ja, die Idee ist gar nicht so übel. Die Assoziation hatte ich jetzt gar nicht. Allerdings ist Knockin' on Heaven's Door sehr viel wilder, sehr viel verrückter und sehr viel lustiger. Das hier ist alles wirklich ganz ruhig inszeniert. Das ist eher eine Geschichte über 2 Freunde, über Abschied, über ein bisschen so dieses nicht wahrhaben wollen, dass es einen jetzt dann doch bald mal selber auch erwischt. Was man ja, das passiert ja immer nur den anderen, das schiebt man ja von sich. Und darüber handelt dieser Film ohne Aufgeregtheit, ohne Klamauk, ohne irgendwelche sowas wie bei Knockin' on Heaven's Door. Da machen sie ja nochmal wilde, verrückte Sachen und Dinge, die sie sonst in ihrem Leben nicht getan hätten. Sowas passiert hier nicht. Man macht es vielleicht mal, man hat mal so einen Ausbruch, wir fliegen jetzt mal noch schnell nach Amsterdam, aber das hat nicht diese Verrücktheit von Knockin' on Heaven's Door. Es bleibt alles sehr geerdet und sehr, es geht um das Zwischenmenschliche. Mhm. Und niemand fährt irgendwen um, und bietet ihm danach Butschu Banane, ne? Banane als Wiedergutmachung. Sowas passiert hier einfach nicht.
Also, fühlt sich also gut an?
Jein. Also, ich erkenne an, dass der Film vermutlich ein Publikum finden wird, aber nicht in der Sneak. Und kann man sich natürlich auch nicht so richtig entziehen, dass man da einfach komplett im falschen Kontext ist, um so einen Film zu genießen. Deshalb tue ich mich vielleicht auch ein bisschen schwer oder ein bisschen ungerecht dem Film gegenüber werden. Aber er ist halt einfach für die Sneak viel zu ruhig und im Kino wurde es dann dafür viel zu unruhig. Irgendwo vorne in der 2. Reihe sind irgendwelche Betrunkenen rumgetorkelt, die sich minutenlang nicht hinsetzen wollen. Ich hatte so ein bisschen fast wieder so Kino 10 Feelings, obwohl ich in den E-Kinos war. Es wurde sehr, sehr unruhig. Die beiden Hauptdarsteller spielen sehr, sehr toll. Also vor allem der Freund aus Kanada, also Tomasz, gespielt von Javier Camara, hat mir sehr gefallen. Ganz, ganz tolle Performance. Aber, und das ist dann auch einer der Kritikpunkte, die Synchronsprecher abseits der beiden Hauptrollen sind fürchterlich. Also die Schwester oder Cousine oder irgendwas, keine Ahnung, da ist noch so eine Frau dabei in Madrid, die dann gegen Ende des Films ein bisschen häufiger auftaucht. Deren Synchronsprecherin und vor allen Dingen der Sohn von ihm, den sie dann noch besuchen, grotesk. Grotesk. Und okay, das hat mich wirklich verärgert. Das kann man natürlich dem Film an sich nicht anlasten, weil das hat halt die deutsche Synchro meiner Meinung nach verkackt. Da kann der spanische Originalfilm natürlich nichts dafür. Ansonsten, mich hat er einfach auf dem falschen Fuß erwischt. es ist auch nicht so mein Filmthema, weil ehrlich gesagt, ich meide solche Kranken- und Todesgeschichten immer. Ich habe sicherlich schon die eine oder andere gesehen, wo ich hinterher froh war, dass ich sie gesehen habe. Dafür ist Sneak ja auch ein Stück weit da, dass man sich manchmal Sachen außerhalb seiner eigenen Komfortzone anguckt. Aber ich bin da vollkommen guilty as charged, wenn es darum geht, meiner Komfortzone da aufrechtzuerhalten und sowas nicht freiwillig anzuklicken. Da muss ich immer irgendwie zu geschubst werden. Und okay, jetzt bin ich wieder geschubst worden von der Sneak, aber ich konnte es nicht so richtig genießen. Also ich saß dann irgendwann noch rum und habe mich gefragt, wie lange das jetzt noch geht.
Schade.
Weil die Lustigkeiten, also er hat so ein paar humorvolle Elemente, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Und meistens ist der Hund dafür verantwortlich. Aber es ist nicht, es ist allerhöchstens mal ein Schmunzeln, es ist kein richtiges Lachen.
Und okay, also nicht dein Genre.
Nee, einfach nicht mein Genre. Ich gebe ihm trotzdem 6 Punkte, vielleicht, ja, 6, ich sag jetzt mal 6. Wenn ich ihn vielleicht irgendwie nicht jetzt Spanisch verstehen würde und würde ihm ein Original gucken, ich würde vermuten, dann bekäme er 7 oder mehr. Aber so, nee. Nicht in dem Setting, nicht mit den Synchronsprechern in den Nebenrollen.
Okay. Wie sah Madrid aus?
Unauffällig. Im Grunde geht Madrid unter. Es sind nur ein paar Nebenstraßen und ein paar Hausflure. Madrid selbst spielt keine Stadt, Rolle. Also. Es hätte jetzt auch, wenn du mir jetzt gesagt hättest, das ist Valencia oder Palma de Mallorca oder Bilbao, hätte ich auch gesagt, ja, passt schon.
Okay. Wow.
Also man sieht, dass man in Spanien ist, an der Art, wie die Häuser aussehen und so. Aber nichts Madridiges da dran. Da kommt Amsterdam im Film besser zur Geltung. Da sind dann so Kanäle und Brücken und Boote und so. Und dann weiß man, dass man in Amsterdam ist.
Ja, wahrscheinlich wollten sie das zeigen, weil das für sie auch exotisch war.
Wahrscheinlich, ja. Ja, Freunde fürs Leben, Truman. Also Truman-Freunde fürs Leben, so heißt der Film.
Warum Truman?
Das ist der Name des Hundes.
Okay.
Ja.
Ich musste ja, als ich das gelesen habe, irgendwo Truman, so daran denken, hat jemand ein Remake von Truman Show gemacht?
Ja, war auch mein erster Gedanke, als ich den Titel gelesen habe, aber ich habe es ja dann wie immer in der IMDb gleich mal nachgeschlagen, um zu gucken, was da los ist, was mich da erwartet. In der IMDb ist er sehr gut bewertet, allerdings sind auch bisher fast ausschließlich spanische Reviews drin, zumindestens was die Profis angeht.
7,3.
Und da hat er 7,3 auch noch so einen Hint, der mich vermuten lässt, dass das vielleicht ist die Originalsprachversion nochmal witziger, vielleicht sind da mehr Sachen drin, die irgendwie in der Übersetzung untergehen oder halt einfach die Schauspieler, die so in der Übersetzung, die beiden Hauptdarsteller schon zweifelsohne sehr gut waren, vielleicht ist das noch besser, noch schöner, dann keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ja, aber so viel dazu. Das war die Sneak diese Woche.
Ja.
Freunde fürs Leben, Truman. Ich sehe gerade, im Deutschen steht Freunde fürs Leben oben. Im Titelscreen stand Truman-Freunde fürs Leben. Und hier in der deutschen Titel steht Freunde fürs Leben oben und Truman dann als Original Title unten drunter. Das ist scheinbar ein bisschen anders als da in dem Eröffnungsscreen. Egal.
Boah, sei ihnen gegönnt.
Gähnst du etwa?
Nee.
Du brauchst doch wohl die Droge der Wahl.
Wow, was ein Übergang.
Ja. Stolz drauf. Was hast du am Start? Gut.
Ich habe, nachdem ich jetzt eine Woche krank war mit Erkältung, dicken Kopf und allem möglichen da niederlag und saß.
Sind dir wieder pünktlich zur Sneak zugelegt, du Schlingel.
Ja, ist echt. Bis ich mal wieder in die Sneak komme, das ist traurig. Habe ich mir heute mal einen Negroni gegönnt, den ich mir jetzt in Kürze zusammenbauen werde.
Ich habe gestern Abend Boulevardier getrunken.
Auch ein ganz feiner.
Nee, war vorgestern. War nach der Sneak. Genau, nach der Sneak bin ich heimgekommen und dann habe ich mir einen Boulevardier gemacht. Aber, dann fang du mal an. Ich mache in der Zeit mal meine Droge der Wahl auf. Ich habe vorhin, Sushi gegessen. Hatte ich voll Bock drauf, habe ich lange nicht mehr gegessen.
Allein oder?
Allein, ja.
Mit Leuten noch?
Ich bin gerade Strohwitwer. Und auf dem Heimweg von der Arbeit habe ich mir gedacht, oh ja, jetzt holst du dir Sushi. Und dann habe ich gedacht, was trinkst du dazu? Naja, weil ich bisher beim Sushi was getrunken habe, dann meistens Bier, meistens japanisches. Da hatte ich jetzt aber keinen Bock drauf. Also bin ich in unseren 100-Bier-Kiosk gegangen und habe mir einfach mal ein paar IPAs geholt wieder. Und jetzt steht hier...
100-Bier-Kiosk?
Das habe ich doch schon mal erzählt. Der hat 100 Biere im Kühlschrank, kalt.
Geil.
100 unterschiedliche. Und davon sind mindestens 20 IPAs oder Pale Ales oder sonstige Craft Beer Exotischkeiten.
Oh, ich habe auch noch ein Pale Ale auf dem Balkon stehen. Oh, jetzt ist der Negroni schon fertig. Naja.
Tja.
Vom Vulkanbräu. Pale Ale. Echt lecker.
Hm, cool. Ja, ich habe jetzt hier mal wieder, ich bin in Schottland. Mal wieder Brewdog.
Du bist in Frankfurt, erzähl doch nichts.
Ja, nein, ich bin jetzt kulinarisch, wie heißt das? Wenn man mit Getränken ist, das nicht kulinarik, ne? Wie heißt das dann? Ist ja auch egal. Also, wir haben hier...
Gustatorisch.
Das ist Geschmack, richtig, das kann man nehmen. Also, jetzt ist der Presslufthammer ist dran. Das heißt auch Jackhammer, oder? Jackhammer ist ein Presslufthammer, oder? Ja. Sag ich jetzt mal. Brewdog, mal wieder. Schottische Dings. Wir haben ja damals mal mit dem Importeur von Brewdog im Cocktail-Podcast geredet, in unserer BCB-Sendung. Und diesmal habe ich Brewdog Jackhammer und da heißt es hier, es sei ein Ruthless India Pale Ale. Wie übersetzt man Ruthless? Das ist sowas wie rücksichtslos oder so?
Ja.
Ich muss das gerade mal hier... Ja, rücksichtslos, skrupellos, mitleidlos, rabiat. Unbarmherzig, gnadenlos, schonungslos. So, damit wäre der Ton gesetzt. Das Ding hat 7,2%, also geht für ein IPA eigentlich noch. Mal gucken, ob die IBUs irgendwo stehen. Die Schrift ist so klein und mein Zwielicht gibt es nicht her, dass meine Augen das erkennen können. Ich mache das jetzt einfach auf. Was haben wir denn als nächstes Thema?
Ja. Während ich also letzte Woche nicht arbeiten war, habe ich zum ersten Mal mich dem Binge-Watching hingegeben.
Echt, zum ersten Mal?
Ja.
Also ab wann ist denn Binge-Watching? Ab wie viel Folgen Stunden? Wie definierst du das?
Also ich habe, glaube ich, am Tag 5 oder 6 Stunden eine Serie geschaut. Also 5 ja, oder 6 Folgen.
Der qualifies.
Ist ja nett.
Ja, ich hätte ja sein können, dass du sagst, dass ich, wenn ab 3 Folgen hintereinander oder so.
Keine Ahnung. Ich war so stolz, dass ich wenigstens immerhin mal sowas wie Binge-Watching gemacht habe. Bei mir ist ja das Problem, ich bin ja sehr selten krank, aber wenn, dann ist es meistens Migräne und da hast du halt keinen Bock auf Fernsehen. Also.
Was war diesmal anders? Diesmal war es Erkältung.
Erkältung, dicker Hals, so Nebenhöhlen zu und so weiter.
Aber Kopf einigermaßen klar und willig zu gucken.
Ja, genau.
Was hast du geschaut?
Da habe ich glaube, auf Amazon Prime The Man in the High Castle geschaut.
Hier mit den Nazis.
Hier mit den Nazis, genau. Eine Serie darüber, wie es wäre, wenn Deutschland 1945 oder kurz danach den Krieg gewonnen hätte durch, ich glaube, Atombombenabwurf auf Washington D.C. und Amerika ist dann geteilt bis ja zum Mittleren Westen ungefähr ist es das Deutsche Reich oder Großdeutsches Reich. Dann kommt so eine neutrale Zone und dann kommt die Westküste bis Vegas und ein bisschen weiter ungefähr ist das Japanische Reich. Also die Japaner haben auch gewonnen und Nagasaki steht noch und so weiter.
Eine Serie, also, die man in Deutschland nicht hätte drehen können, glaube ich. Oder? Also ich glaube nicht, dass du als deutscher Filmemacher dieses Thema auswalzen könntest, ohne dass sie über dich herfallen.
Ja, du hättest zumindest ganz anders und vorsichtiger angehen müssen.
Ja eben, also ich meine, wenn man mal ehrlich ist, wenn das so gekommen wäre, dann wäre die Welt jetzt, ich weiß nicht, was die jetzt, ich habe die Serie, von der du gleich sprechen wirst, nicht gesehen, aber ich würde vermuten, als Deutscher wärst du dann wahrscheinlich im Militär und irgendwo auf der Welt sonst wo verteilt und es wäre nicht schön. Also wir hätten wahrscheinlich nicht viel Schönes übrig gelassen.
Vermutlich.
Und ich weiß nicht, wenn du da so Fantasien auswalzt als deutscher Filmemacher, dann wird dir das wahrscheinlich gleich als alles Mögliche ausgelegt.
Ja, klar.
Aber erzähl mal.
Imperialismus. Also es sieht erschreckend gut aus. Also zum einen fehlt Russland komplett. Also Russland existiert nicht. Die komplette, also Europa, weiß man nicht genau. Man weiß nicht, was mit England ist. Also da fehlen für mein Gefühl, ich betrachte es natürlich dann aus einer deutschen Sicht,
fehlt so, ja, Osteuropa, Europa, England, keine Ahnung. Es tauchen immer mal wieder so Andeutungen auf, muss natürlich am Anfang auch nicht alles aufgemacht werden, aber irgendwie nach einer Zeit kriegt man das schon deutlich mit. Man kriegt stark mit, wie sehr die SS beziehungsweise die japanische, jetzt weiß ich nicht, wie der Geheimdienst von denen heißt, wie der Geheimdienst da das unterdrückt, die Menschen, wie die darunter leiden. Das ist ja sehr, sehr klar dargestellt, sehr krass, diese Angst, mit der da gespielt wird, die Angst auch der Soldatenränge, die dann, wenn sie irgendwas falsch machen, eben ja nach Hause geschickt werden oder exekutiert werden und so weiter. Was mir sehr gut gefallen hat in der Serie ist, dass viele, die aus Deutschland kommen, auch mit einem starken deutschen Akzent sprechen, was natürlich irritierend, also ich würde vermuten, dass man einfach dann Deutsch als Sprache durchgesetzt hätte, wenn man den Krieg gewonnen hätte, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Schwer zu sagen.
Genau, und also es gibt dann in dem Film, in der Serie, ich versuche halt jetzt nicht zu viel zu sagen, das ist ein bisschen schwierig, gibt es Filme, die zeigen, was gewesen wäre, wenn Deutschland den Krieg verloren hätte. Also quasi unsere Realität. Und diese müssen geschmuggelt werden zu eben The Man in the High Castle oder The Man in the High Castle hat die gemacht und verteilt die. Das ist nicht so ganz klar.
Wer ist denn The Man in the High Castle? Oder was ist das High Castle?
Das ist irgendwo vermutlich in der neutralen Zone.
Ah, okay.
Also sonst würde ich zu Folge 9 springen oder so. Von 10,
ja, okay, nee, dann,
wenn ich erkläre, was.
Das sind jetzt so die Sachen, auf die ich neugierig bin. Aber
ja, genau. Das ist das, worauf man neugierig ist. Wir können das gerne nach der Folge, wenn du die eh nicht mehr schauen wollen würdest.
Nee, doch, ich will das gucken. Ich schwebte da mit dem Mauscursor schon öfter drüber.
Ist gut.
Aber ich konnte mich gerade nicht durchringen, eine neue Serie anzufangen.
Ja. Nee, es ist wirklich gut und vermittelt einem auch so dieses unschöne Gefühl, dass einem auch Filme aus oder über das Dritte Reich
ich mag ja
vermitteln.
Kontrafaktische Geschichtsschreibung. Und ich wusste gar nicht, dass das das Konzept ist. Ich hatte jetzt über The Man in the High Castle immer nur irgendwie so ein, zwei Trailer gesehen, wo ich irgendwie dachte, Nazis, Amerika, was?
Ja, genau.
Und aber jetzt, wo du erzählst, da kontrafaktische Geschichte quasi, finde ich super.
Ja, ich mal also wir haben halt so ein paar Charaktere. Also wir haben eine Person oder einen Resistance-Menschen an der Westküste. Wir haben einen SS-Offizier oder zwei an der Westküste, an der Ostküste. Wir haben Resistance-Leute an der Ostküste. Wir haben ich fange noch von vorne an. Im japanischen Bereich.
Soll ich das rausschneiden oder darf ich das drin lassen?
Kannst ruhig drin lassen.
Letzte Woche habe ich das rausgeschnitten mit dem Husten. Wissen die Hörer jetzt gar nicht.
Aber echt?
Habe ich alles rausgemacht.
Oh, siehst du mal, ich habe die Folge noch nicht gehört, dauert noch ein halbes Jahr. Ist ja auch schon 11 Uhr. Also, im japanischen Sektor gibt es also einen, den Handelsminister, den wir verfolgen. Dann gibt es den Polizeichef, den wir beobachten. Und dann gibt es noch zwei Widerstandskämpfer oder welche, die als in den Widerstand gesogen werden, die wir verfolgen, plus Familie. An der Ostküste, also im deutschen Gebiet, gibt es einen einen SS-Rang, so ein SS-General.
Obersturmbahnführer.
Ja, genau. Oder Obersturm.
Ist auch egal.
Ja, irgend so einen. Ja, das sprechen die auch sehr gut aus. Also diese ganzen Ränge und sowas, auch die Hitlergruß, ich finde es total unangenehm, wenn das irgendwie kommt, dieser Gruß. Auch wenn über den Führer gesprochen wird, wird es sehr gut deutsch ausgesprochen und nicht mit so einem krassen Akzent, auch wenn sie sonst komplett amerikanisch und englisch reden. Und dann gibt es noch einen, der so, der halt einen niedrigeren SS-Rang hat und einen von der Resistance, also vom Widerstand, oder der so ein bisschen da in dem Widerstand drin ist, den wir dann auch noch verfolgen. Und die zwei, die treffen sich dann und von da aus geht's dann weiter. Also beobachten wir ein bisschen den Widerstand und eben aber auch die Gegenseite, wie die so aufeinander zugehen, auch, ja.
Okay, ich habe gerade mal nachgeschlagen, wie diese japanische Militärpolizei hieß. Und die hieß Kempai Tai. Mhm. Und die gab es wirklich. Das war die militärpolizeiliche Arm der kaiserlich-japanischen Armee bis 1945.
Ja. Auch sehr unangenehm.
Das ist, ja, das glaube ich.
Also das Beklemmende für mich ist halt, dass da ja einfach Leute verschwinden. Dann oder verhaftet werden oder erschossen werden auf der Straße. Und also diese Vorstellung, dass das vor gar nicht so langer Zeit Realität war, das finde ich ist schwer auszuhalten. Also.
Ja, gut, hier in Deutschland waren noch ganz andere Sachen Realität, aber gut. Da weiß man halt mehr drüber, ne, wahrscheinlich. Also das.
Ja, natürlich. Ich habe das auch im Geschichtsunterricht gelernt, aber das so vorgeführt zu bekommen, weißt du, du bist auf der richtigen Seite, vermeintlich, weil du zu dem Staat gehörst und damit zu denen, die das Sagen haben. Und dann passiert irgendwas in deiner Familie oder sonst irgendwo. Und dann bist du plötzlich auf der falschen Seite. Dann geht es nur noch darum, dich oder zumindest das Leben von deiner Familie zu retten. Und das so krass exemplarisch vorgeführt zu bekommen, ja, sehr unangenehm. Aber tolle Serie, toll fotografiert, toll ausgestattet. Die fahren auch später nach Berlin. Vermutlich wäre es ja nach einem gewonnenen Krieg eventuell so ein paar von den Sperrplänen umgesetzt worden. Dann hieß die Hauptstadt ja auch nicht mehr Berlin, sondern irgendwie Germania oder so ähnlich.
Ja.
Also das wären da sind so ein paar Ungenauigkeiten und auch gefühlt steht noch zu viel von dem Zeug, was man heute kennt, was dann vermutlich anders gebaut worden wäre. Aber ja, auch das sieht so, also dadurch, dass man halt Ausschnitte aus Berlin kennt und eben andere Sachen damit reingebaut sind, so fantastische Riesen oder faschistische Riesenbauten. Das ist schon sehr beeindruckend. Oder in New York, wenn die da eben vorbeifliegen, wo man weiß, so, okay, hier stehen die Vereinten Nationen und da steht dann halt das SS-Hauptquartier an dem Platz, an der Ostküste von Manhattan, direkt am Fluss, da wo dieses Vereinte Nationen-Gebäude steht, da steht halt jetzt das SS-Hauptquartier. So.
Okay. Also. Ja, ich stelle fest, ich muss da reingucken.
Ja, kann ich sehr empfehlen, auch eben genau wegen der Details und auch schau es unbedingt auf Englisch.
Ja, hätte ich sowieso gemacht.
Weil dann merkt man richtig, wie das gemeint ist mit wer wann Deutsch, wer redet, wer Englisch redet, wer Japanisch redet und so weiter. Also ein paar Mal ist halt so auch gerade bei Japanisch eben dieser Kniff gemacht worden, dass sie sich auf Japanisch begrüßen und so und dann reden zwei Japaner, aber dann Englisch weiter miteinander. Einfach der Einfachkeit halber für den Zuschauer. Das wird auch der Grund sein, weswegen die Deutschen dann eben Englisch miteinander reden, obwohl es offensichtlich zwei Deutsche sind, weil sie krassen Akzent haben.
Bisschen so wie bei Firefly, wo irgendwie Englisch und Chinesisch als die beiden Sprachen mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander stehen, aber alle sprechen die ganze Zeit immer Englisch, außer wenn geflucht wird. Oder wenn jemand sich irgendwas in den Bart murmelt, was der andere nicht hören soll, irgendeine Beleidigung oder so, dann ist die auf Chinesisch. Aber es ist dann immer so klar aus dem Zusammenhang, dass du es eigentlich nicht wirklich verstehen musst. Du musst kein Chinesisch können, um diese Serie zu gucken. Es wird auch nicht untertitelt. Und es ist eigentlich immer komplett klar, dass das war jetzt irgendeine fiese Beleidigung. Und was er genau gesagt hat, ist eigentlich irrelevant.
Ja.
Oder man gibt halt Kontext, weil irgendjemand anders dann halt auf Englisch antwortet. So, was ist ich? Hey, kann sie noch nicht einen so und so nennen oder etwas, ja, etwas subtiler gemacht, sodass du dann doch weißt, was gesagt wurde. Ja. Gut.
Also, The Man in the High Castle, eine Sehempfehlung.
Okay. Dazu muss man sich Amazon Prime klicken oder bei Amazon Video sonst wie Geld einwerfen, nehme ich an.
Genau.
Dann springe ich jetzt mal in unserer Reihenfolge ganz kurz einen Hüpfer weiter und übergehe mal deinen Film kurz, weil Amazon ist quasi sozusagen die thematische Klammer. Ich habe ja vor 67 Folgen mal gesagt oder erzählt, dass ich Community geschaut habe, die Serie von Dan Harmon. Damals habe ich die Staffeln 1 und 2 geschaut und besprochen und habe die sehr geliebt und sehr verschlungen, weil das eine tolle Serie ist, meiner Meinung nach. Eine Comedy-Serie über ein amerikanisches Community College und in diesem Community College am Anfang über eine Lerngruppe, die sich zusammenfindet, weil sie Spanisch lernen wollen. Mit Chevy Chase ist eine der Nebenrollen, den man kennt. Der Rest sind Seriendarsteller, die mittlerweile zu größerem berufen worden sind, teilweise, aber damals noch relativ unbekannt waren. Eine der Hauptfiguren beispielsweise habe ich neulich erst in irgendeinem Film wieder gesehen, und zwar in Ted, diesem Comedy-Film Ted, da spielt er eine Nebenrolle. Und der eine, Danny Glover, war neulich auch in irgendeinem größeren Film, mir fällt gar nicht ein, in welchem, ist auch egal. Ab der zweiten Staffel geht es nicht mehr wirklich um diese Lerngruppe, sondern es geht eigentlich nur noch um diese, ich sag mal, Freunde, die aus dieser Lerngruppe geworden sind. Sie treffen sich formal gesehen immer noch in demselben Raum, in diesem Study Room, aber eigentlich ab da dreht es völlig ab. Die Geschichten gehen um irgendwas anderes. Es sind immer so, es erinnert mich manchmal so von der Thematik her, so ein bisschen an South Park oder so, wo sich die Folge nimmt sich irgendein Thema, sei es jetzt irgendwie, was ich, Umweltverschmutzung oder Schwulenrechte oder sonst irgendwas. Und dann wird da irgendeine Geschichte, die irgendwie in diesem Community College spielt, drumrum gemacht, aber eigentlich hat die Geschichte so einen Kern, den sie adressieren möchte, und darum geht die eine Folge, und parallel dazu erleben sie halt irgendwelche wahnsinnigen, blödsinnigen Dinge. Am Ende der zweiten Staffel wird die ganze Schule komplett in ein riesiges Paintball-Turnier gegen die Nachbarschule verwandelt und komplett in Schutt und Asche
gelegt. Cool. Boah, stell dir mal vor, das hätten wir bei uns in der Schule mal gemacht oder bei euch.
Das sind so öfter so Dinge.
Oder an der Uni.
Man hat öfter mal so Momente, wo man in dieser Serie denkt, so, boah, das hätten wir auch mal machen sollen. In der aktuellen Folge, die ich jetzt gerade, was heißt aktuell, also in der Folge, die ich gerade jetzt geguckt habe, zuletzt ungefähr 10 Minuten, bevor wir hier aufgenommen haben, Mitte der dritten Staffel haben sie gerade ein riesiges wie sagt man, ein Blanket Fort, wie sagt man auf Deutsch, es gibt eine Kissenburg und eine Deckenburg, genau, so, und dann bauen sie halt eine Kissenburg und eine Deckenburg und wollen mit einer von beiden das den Guinness World Record für größte Kissen oder Deckenburg brechen, aber dann reicht der Platz in der Schule nicht mehr aus und einer von beiden muss sein Fort abreißen, damit der andere den Rekord knacken kann, und keiner will nachgeben, und dann hast du halt ein Standoff. Parallel geht es noch um Subway-Sandwiches und andere Dinge. Also es ist
bei Big Bang Theory, die Folge, die ich heute geschaut habe aus Staffel 8, bauen sie auch eine Deckenburg.
Ja, siehst du, vielleicht sind sich diese Serien gar nicht so unähnlich, aber hier gibt es kein Fake-Gelächter oder auch kein Bühnen-Publikumsgelächter. Deshalb kann ich Community gut gucken. Was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, ich kann jetzt endlich Community weitergucken, denn auf Amazon Prime sind mittlerweile die Staffeln 1 bis 4 und bisher waren auf Netflix die Staffeln 1 und 2 und die nächsten Staffeln hätte ich dann irgendwie für, was weiß ich, 38, 39 Euro irgendwo kaufen müssen.
Ach, hey.
Und das wollte ich nicht tun, aber jetzt kann ich endlich weitergucken, und zwar bis Staffel 4. Ich glaube, in Amerika oder generell sind wir mittlerweile weiter. Ich würde jetzt vorsichtig Staffel 6 sagen, ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich kann jetzt immerhin bis 4 gucken, und das ist doch schon mal gut. Und deshalb stecke ich da jetzt wieder voll drin und Thumbs up für Amazon Prime, weil jetzt kann ich endlich weitergucken.
Deswegen dauert es noch ein bisschen, bis du zu The Man in the High Castle kommst.
Richtig, ich bin ja auch immer noch bei Voyager, da bin ich jetzt in Staffel 5 gerade.
Na gut, aber das kann man ja mal aussetzen, das ist eh schon 100 Jahre alt.
Ja, aber auch da bin ich jetzt so, so voll drin jetzt. Ist die zweite Staffel, wo Seven of Nine so richtig da ist und jetzt die Sache nimmt so langsam Schwung auf jetzt. Okay, aber du hast noch alles klar bei dir?
Das war Negroni in der Luftröhre.
Ja, nicht machen. Nicht gut.
Der Martin sagt immer eins weiter hinten.
Ja. Nicht, dass du hier noch 60 Sekunden lang verröchelst und dann weg bist.
Ich habe einen Film von 2001 geschaut, Gone in 60 Seconds. Der heißt auf Deutsch nur noch 60 Sekunden, glaube ich.
Genau.
Oder?
Ja.
Nicolas Cage, wo er einen ehemaligen hervorragenden Autodieb spielt und dann von einem Obergangster dazu gezwungen wird, noch einmal einen großen Raubzug zu machen und irgendwie 50 Autos in einer Nacht zu klauen, weil sonst irgendwie sein Bruder ums Leben kommt. Ich weiß, dass ich den Film damals im Kino gesehen habe und ich weiß, dass ich ihn richtig, richtig gut fand. Also irgendwie cool. So, also nicht, ja doch, ja, ich mochte ihn sehr und er hatte irgendwie einen guten Flow. Und dachte ich mir, jetzt guckst du dir den mal an und irgendwo ist er mir unter die Finger gekommen und habe ich ihn angeklickt und habe ihn gestern Nacht so, schläfst du oder guckst du meinen Twitter, guckst du nochmal bei Netflix, boom, 2,5 Stunden später oder 1,5 Stunden später hatte ich Gone 60 Seconds fertig geguckt. Der Film ist erstaunlich gut gealtert. Er ist immer noch, also ich finde halt Nicolas Cage ist irgendwie immer ein bisschen lächerlich.
Wer findet das nicht?
Ja, das ist wohl so. Aber er hat immer noch seinen Charme, er ist immer noch ziemlich cool. Netten Soundtrack, guten Flow, deutlich vorhersehbar, aber mein Gott, also was anderes muss man da auch, glaube ich, gar nicht erwarten, wenn man irgendwie jetzt ein, zwei Filme, Actionfilme geguckt hat, dann weiß man halt, wie es läuft. Aber es sind halt coole Action-Szenen drin, coole Autofahrszenen drin. Einen geilen Foley-Artist hatten sie. Der Sound von den Autos ist einfach so cool. Also ich habe es zwar nur mit Kopfhörern gehört, aber das klang schon so fett und so gut.
Ja, manchmal ist Kopfhörer gar nicht schlecht, weil man dann wenigstens so laut machen kann, wie man gerne will.
Ja, wenn du schon im Bett liegst, da ist halt auch irgendwann eine Grenze. Muss das so laut?
Naja. Ah, die Grenze. Wusstest du, dass das ein Remake ist von einem Gone in 60 Seconds Film von 1974?
Nein. Du?
Jein. Ich glaube, ich wusste das schon mal und habe es jetzt gerade wieder erfahren.
Ah, okay.
Es war mir entfallen. Von Henry Blight Halicki. Ich kannte den nicht bis eben gerade. Mhm. Aber das Witzige ist, er hat den Film directed, produced, written und hat die Hauptrolle gespielt.
Ah.
Und die Geschichte ist ziemlich ähnlich. Die mussten irgendwie Autos klauen und heißt so und er wird irgendwie dazu gezwungen. Bla. Keine Ahnung.
Ja, also. Aber also er fühlte sich halt eben nicht an wie ein Film vom Anfang des Jahrtausends, sondern irgendwie war er noch ziemlich modern. Ja, so Details, so. Wenn da mal Handys oder Funkgeräte auftauchen, dann denkst du so, Alter, was ist das denn? Aber eben auch, dass nur ganz wenige Leute Handys haben und so, das, ja, mein Gott. Also das, aber sonst ist es echt cool.
Es ist zweifelsohne einer der besseren Filme, wo Herr Coppola mitgespielt hat.
Was ganz lustig ist, in einer Szene hängt er einen Helikopter ab mit einem Auto. Auf gerader Strecke. Das war cool.
Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, weil Helikopter nicht so wahnsinnig schnell sind. Also.
Ja, der Helikopterpilot sagt dann auch so, ey, Alter, ich fliege keinen Apache.
Ja, nicht nur das, auch mit einem Apache. Ich weiß nicht, was jetzt da der VMAX ist, aber
320 oder so?
Ja, auch das könntest du mit dem Auto schaffen. Brauchst halt ein richtiges Auto, aber es geht ja hier um Sport.
Ja.
Nee, aber normale Helikopter sind nicht so wahnsinnig schnell. Sie haben fliegen lieber langsam, die Biester.
Ja.
Aber was Nicolas Cage so für völlig absurde Filme in seiner Karriere gemacht hat, dass das wirklich einer von denen, wo ich auch so aus dem Kopf sagen würde, ja, das ist schon so das, was man so gucken kann mit ihm.
Oh, die Höchstgeschwindigkeit ist 365. Naja, gut, aber...
Was von einem Apache?
Ja.
Ja, siehst du. Aber was ist so ein Polizeihubschrauber?
Ja, so ein normaler.
Wie heißen denn die Bell 105 oder sowas, ne?
Ja, irgend sowas.
Jetzt gucken wir das nach. Jetzt habe ich hier so.
Ja, und der hat dann irgendwie einen Einspritzer, also so ein Nitro. Weißt du das, was die auch immer bei.
Ja, 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 das muss immer sein.
Fast and Furious benutzen. Geil, und dann eben erst auf Highspeed und dann schaltet er nochmal einen Gang hoch. Also, dass diese Amerikaner mit dem Schalten das immer noch nicht verstanden haben.
Nee, das ist auch wirklich.
Das ist.
Ist ja. Gut. Ich habe jetzt gerade mal geguckt hier bei diesen komischen Bell-Dingern, die sie da im Vietnamkrieg immer hatten. Die sieht man ja auch in amerikanischen Filmen dauernd. Ich weiß jetzt nicht, ob das Modell ist. Ist ja auch egal. Die fliegen tatsächlich nur 170. Und das hängst du mit dem Auto schon ab.
Ja, aber also selbst wenn du 190 fährst, dann fliegt der halt mal ein bisschen hoch und schneidet eine Kurve und dann hat er dich.
Ja, das stimmt.
Also bis ein Helikopter, also wirklich ein Helikopter abhängst.
Wir wissen alle, die GTA gespielt haben, wissen, wie schwer es ist.
Genau, genau. Und wenn etwas die Realität widerspiegelt, dann doch wohl GTA, bitte.
Ja, vor allen Dingen die Polizisten in GTA. Ich habe das neulich nochmal ausprobiert, das ist total großartig. Weißt du, wie du in GTA dich am einfachsten umbringen kannst? Du gehst als Schwarzer, das ist so bitter, aber wahrscheinlich nicht so weit weg von der Realität. Du gehst als Schwarzer irgendwo hin, wo ein Polizist Wache steht und stellst dich einfach nur vor ihn und guckst ihn an.
Ich?
Dauert ungefähr 30 Sekunden, dann wird der Böse, zieht die Waffe und knallt dich ab. Oh. Das ist so bitterböse programmiert, oh, einfach so als Kommentar auf die amerikanische Gesellschaft.
Es ist so wahr.
Es ist leider so wahr und so böse. Und es ist einfach so beiläufig in diesem Spiel drin, ohne dass es groß auffällt. Aber du musst mal machen, ohne eine Waffe zu ziehen, einfach nur so langlaufen, stehen bleiben, den ein bisschen angucken, dreht er durch und schießt dich tot.
Krass.
Ja. Das sind so diese kleinen Kommentare, die da so eingebaut sind, die in dem großen Getöse des Spiels irgendwie untergehen. Aber wenn man das mal mitkriegt, denkt man sich so, oh, wie bitter. Aber
lass uns die Sendung schnell zu Ende machen. Ich möchte noch ein bisschen GTA spielen.
Ja, das können wir machen.
Vielen Dank, bis nächste Woche. Tschüss. Nein.
Okay. Du hättest jetzt noch 60 Sekunden Zeit. Okay.
Wow.
Nächstes Thema. Du möchtest noch einen Podcast empfehlen.
Ja, ich habe jetzt auch irgendwie Zeit gehabt, neue Podcasts zu entdecken. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich bin nur bei der Hörsuppe auf der Seite rumgestolpert und habe dort den Podcast, die Geschichte der deutschen Podcast von Travis Doe entdeckt. Und ich mag ja Geschichtspodcasts, ich habe ja auch Hardcore History schon mehrfach empfohlen. Das ist ein Podcast über die Geschichte Deutschlands, Mitteleuropas, der Leute, die da gewohnt haben von vor, weiß ich nicht, 300.000 Jahren, so die ersten Funde und so weiter. Und zwar von einem Amerikaner, der mittlerweile in Prag, glaube ich, wohnt, Travis Doe, der ja mit einem, also ein bisschen Akzent spricht, aber ein tolles Deutsch spricht. Und ich finde es halt unglaublich spannend. Ich bin leider noch nicht so weit, dass es jetzt, sag ich mal, zu der Geschichte relevant ist, die ich in der Schule gelernt habe. Aber ich mag diese Betrachtung der deutschen Geschichte von außen. Weißt du, wenn du als Deutscher die deutsche Geschichte besprichst, nimmst du die halt ganz anders wahr, als wenn du die quasi von außen anguckst. Also so, weißt du, wie wenn wir amerikanische Geschichte machen, dann ist irgendwie das vielleicht alles ganz anders oder nehmen wir es anders wahr, als ein Amerikaner das wahrnehmen würde.
Ja, weil du auch nicht, jetzt fällt mir wieder nur Englisch ein, was ich auf Englisch sagen würde, du bist nicht so emotionally invested so in das, in ein richtig und falsch, sondern du guckst halt von außen drauf.
Genau, du siehst halt, okay, das ist passiert. Du musst es ja, also als Geschichtswissenschaftler musst du es ja sowieso erstmal nicht bewerten.
Nee, du musst halt nur erstmal versuchen, rauszukriegen, was ist denn passiert. Und dann.
Genau, ja. Da habe ich jetzt 3-4 Folgen gehört über irgendwie den Homius Heidelbergensis und so weiter. Und der macht das alleine, Folgen sind so zwischen 10 und 20 Minuten lang. Ich habe jetzt gesehen, die aktuellen Folgen sind länger. Erst im Moment bei römischer Geschichte, aber schiebt auch immer mal wieder was ein. Also irgendwie Kelten waren schon und so weiter. Ein ganz, ganz toller Podcast, super aufgezogen, gut recherchiert, toll vorgetragen. Er macht den gleichen Podcast auch noch auf Englisch, was ich echt krass finde. So, stell dir mal vor, wir würden unseren Podcast doppelt aufnehmen.
Ich könnte die ganzen Witze gar nicht in beiden Sprachen. Also, das ist ja hier auch die falsche Sprache.
I'm sorry, I only remember this in German.
Yes.
Ich bin nicht so involviert. Ach so, ja. Say it emotionally invested.
Yes, yes. Nee, die Leute hören ja hier die falschsprachige Version, deshalb sind die Witze ja auch alle nicht lustig. So, ja. Okay, also nochmal die Geschichte der Deutschen.
Podcast.
Sagt ihr das immer so? Die ja. Geschichte der Deutschen Podcast. Da fehlt ein Komma. Bindestrich, ja. Was auch immer.
Ja. Aber er heißt also Geschichte der Deutschen Podcast auf historyofgermanypodcast.com.
Ich mache dann das Konkurrenzprodukt, die Geschichte der deutschen Podcasts. Ich schreibe das D klein und mache noch ein S dran. Aber ich weiß nicht, ob das viele Folgen hergibt.
So. Ja.
Das war.
Der macht noch andere Podcasts, da muss ich mich nochmal reinhören. Aber also, wer sich ein bisschen für Geschichte interessiert, kann man sich wirklich anhören, ist gut gemacht. Ja, schön produziert. Soundqualität okay. Also manchmal hört man so einen Hintergrundrauschen, wenn es in dem Raum sehr still ist und man Kopfhörer auf hat oder so, aber oh mein Gott.
Ja, also wir sind auch nicht immer unschuldig, was Soundqualität angeht. Also.
Ja, finde ich jetzt nicht schlimm.
Aber du hast
inhaltlich famos.
Du hast dann noch eine Sendung stehen, die interessiert mich mehr.
Zweite Sendung, Song Exploder. Wurde vor ein paar Monaten bei Reply All empfohlen. Das ist ein Mensch, der sich mit Musikern zusammensetzt und sich von denen die Entstehung eines ihrer Songs erklären lässt. Und dann wirklich so genau erklären lässt, okay, du hast das und das gemacht, dann hast du das eingesungen und dann spielt er halt auch nur die Singstimme, dann nur den Bass, dann spielt er nur das Becken, nur den Bass, nur die Gitarre, nur das Klavier, nur Akkorde, nur das. Und dann erklären die Musiker das und es ist eigentlich nur der Musiker, der das alles erklärt. Man merkt an der Art, wie der Musiker erklärt, dass er vorher was gefragt worden ist, aber die Fragen sind halt alle weg.
Aha, okay.
Eine Viertelstunde oder Viertelstunde, 20 Minuten geht jede Sendung. Am Ende kommt das Lied komplett und du hast halt vorher einfach was über diesen Song gelernt, was diesen Song ausmacht. Und selbst wenn dir das Lied überhaupt nicht, also bei mir ging es die letzten paar Folgen, dachte ich jedes Mal, oh Gott, was, also als ich das Lied dann gehört habe, so, boah, das ist ein Lied, das ich mir nie anhören würde, weil das einfach, ah, nee, muss nicht. Aber es ist so gut erklärt vorher, dass du da nochmal genau hinhörst. Und dann ist es irgendwie spannend, diesen Song zu hören und genau mal hinzuhören. Und dann, ach, hier, das ist die Bassline, ah, das ist das, ah, okay. Kommt, glaube ich, alle zwei Wochen nur so aus. Total super. Also wirklich richtig tolle Folge.
Gehen die auch darauf auf die Post-Production ein? Also was weiß ich, Effekte, Hall auf das eine Instrument, aber auf das andere nicht und so. Höre ich sowas auch? So A-B-Vergleiche und so ein Quatsch?
Nee, du hörst nur die finalen Spuren.
Ah, das ist schade, weil genau das würde mich noch mehr interessieren. Aber okay.
Okay.
Ich glaube, ich abonniere es mal oder zumindest höre ich mal rein, weil das klingt gut.
Ja.
Song Exploder. Das ist okay. Englisch, ne? Hast du gesagt?
Genau, ist Englisch. Oh ja, das hätte ich noch dazu sagen müssen.
Ja, du hast ja gesagt, dass bei Reply All empfohlen wurde, da wird jetzt nicht unbedingt der deutscheste Podcast so vorgestellt werden.
Ja, genau. Jetzt neulich war ein Lied von Björk drin, aber sonst kann ich, glaube ich, kaum mal.
Genau, ja, das wollte ich gerade noch fragen. Aber das sind jetzt nicht die Radio-Chart-Hits, oder? So. Stell mal vor, sowas könntest du in Deutschland mit GEMA-Musik gar nicht machen. So einen Podcast
nicht,
würden sie dir direkt zerpflücken. Selbst mit dem komischen Podcast GEMA, da gab es ja so ein Lizenzmodell, wo du Musik in Podcasts benutzen kannst für völlig absurde Bedingungen. Selbst damit würde es, glaube ich, nicht gehen, weil du immer nur 30 Sekunden und dann darf die Sendung nicht länger als so und so sein und du musst drüber labern und so.
Reinlabern und so weiter, ja.
Also am Schluss den kompletten Song spielen würde gar nicht gehen.
Genau, das machen sie schon. Sie labern rein und alles. Ich habe jetzt gerade mal ein bisschen zurückgescrollt. U2 war dabei, dann der Game of Thrones Soundtrack, Avengers Soundtrack.
Also schon größere Sachen. Ich dachte jetzt nur so Indie-Krams, aber nee, das klingt ja schon.
Ghostface Killer, The National, Tycho, Stars, habe ich noch nie gehört. ARC, The Thermals. Wahrscheinlich oute ich mich gerade hier als der eine, der überhaupt.
Ich würde jetzt auch an deiner Stelle aufhören, ja. Ist nicht gut.
Garbage kennt man doch noch, oder?
Ja, die kennt man.
Ja, siehst du.
Gut.
Ja, also
explodiert 100%
Empfehlung, richtig cooler Podcast.
Du hast Viertelstunde vorhin gesagt, war das die Länge so ungefähr, oder?
Irgendwie zwischen 10 und 20 Minuten.
Okay, cool.
Also es ist auch sowas, was man gut, wenn man viele Podcasts hört, mal so zwischendurch wegsnacken kann. So, da hört man mal so, weiß ich nicht, man hört irgendwie eine Stunde Sneakpot und dann hört man so eine Viertelstunde Songsploder und ja, das ist halt auf den Punkt. Das ist eben auch wieder einer der Podcasts, die so gut bearbeitet ist. Wir sind ja wie viele oder fast alle deutschen Podcasts einfach, wir setzen uns hin, wir fangen an zu reden und am Ende hören wir auf zu reden und verabschieden uns und raus.
Und ich schneide das Husten raus letzte Woche.
Du schneidest das Husten raus, aber das ist wirklich das Höchste der Gefühle. Vielleicht mal Outtakes vorne und hinten dran oder vorne irgendwas Lustiges. Aber das ist auch wieder so aufwendig produziert, so mit Musik, die unten drunter läuft, wo dann eben, wenn er das fertig erklärt hat, dann genau der Teil laut ist, auf den man genau achten soll und so. Super. Total geil. Also stehe ich ja drauf.
Jo. Also Viertelstunde ist natürlich sehr viel einfacher verdaubar. Ich habe jetzt gerade die 5-Stunden-Episode Freakshow gehört. 5 Stunden, 8 Minuten. Glaube ich, der.
Also wenn da eine 2 vorne steht, dann habe ich ja schon irgendwie keine Lust, das zu hören.
Nee, 2 Stunden
schrecken. Aber wir haben ja selber schon 2 Stunden produziert, deswegen, ja.
Nee, 2 Stunden schrecken mich auch nicht.
Oh, da habe ich keine Lust, das ist mir. Da würde ich dann gerne in meinem Podcast-Player sagen, okay, spiel mir mal 40 Minuten, dann spiel mir irgendwas anderes und dann spiel mir die nächsten 40 Minuten. Was ich auch manchmal mache, dass ich einfach nach 40 Minuten hingehe und sage, so, jetzt reicht's mir, jetzt höre ich die nächste Folge und dann springt der automatisch wieder auf die andere.
Das habe ich auch schon mal gemacht, aber dann ist auch immer ein schlechtes Zeichen für den Podcast.
Eigentlich kann man dann gleich ausmachen.
Ja. Nee, aber sonst, also wenn das Thema gut ist, jetzt diese 5-Stunden-Sendung zum Beispiel, das kam mir nicht wie 5 Stunden vor. Die habe ich natürlich auch nicht am Stück gehört. Da habe ich irgendwie meine üblichen morgens zur Arbeit 1 Stunde, abends von der Arbeit zurück 1 Stunde. Dann vielleicht nochmal irgendwie in der Wohnung beim irgendwas machen nochmal 1/3 Stunde, nächsten Morgen nochmal 1 Stunde und dann war das irgendwann rum. Wenn du das dann auf 1,5-facher Geschwindigkeit hörst oder 2-fach, dann ist das ja auch, sind das ja auch keine 5 Stunden. Und dann war das irgendwann vorbei und ich hatte nicht das Gefühl, dass es sich endlos zog. Es waren halt ein Haufen Themen, aber musste halt sein.
Okay. Meinst du, ich kann noch einen Negroni trinken?
Aber sicher doch, morgen ist Wochenende. Gut.
Morgen Abend bin ich beim Christoph, da muss ich schon wieder trinken.
Ja, aber das ist ja abends.
Stimmt.
So, wir wollten kurz mal darüber reden, wie wir seit neuestem unsere Sendungen planen. Wir haben da nämlich ein bisschen was umgestellt. Oder was heißt planen, ist vielleicht das falsche Wort. Ein bisschen den Überblick behalten. Und zwar benutzen wir seit kurzem Slack.
Das ist richtig, ja.
Wahrscheinlich erzählen wir jetzt allen Leuten nichts Neues, weil sie das alle schon seit Ewigkeiten verwenden. Ich habe das mal versucht, irgendwie bei uns in der Firma mal schmackhaft zu machen. Sag mal, ich habe in ein fragezeichenförmiges Gesicht geguckt und dann war das Thema wieder vom Tisch. Insofern musste ich das dann jetzt irgendwo anders verwenden und Sneakpot kam genau recht, weil du kamst dann plötzlich damit um die Ecke und meintest, hier ist Slack und ich so, ja, machen wir, super.
Ich habe dich einfach eingeladen. Ich habe das so, hatte schon eine ganze Zeit lang auf der Liste, dass ich das mal ausprobieren wollte. Hat es mir auch runtergeladen und installiert und dann so, ja, okay, was machst du denn jetzt? irgendjemand musste mal einladen, damit er mit dem, letztes Mal einen Robert ein, der macht bei allem Neuen mit.
Genau.
Ist ja leider, also ist ja wirklich so.
Ja, das Problem ist halt, wenn man in so einer Nicht-Hipster-Firma arbeitet, dann brauchst du mit sowas halt nicht kommen, gell?
Komm hier nicht mit Nicht-Hipster-Firma.
Ja.
Du arbeitest in einer Hipster-Firma.
Nein, überhaupt nicht. Also vielleicht im Vergleich zu deiner, aber im Vergleich zu einer richtigen Hipster-Firma sind wir mit gebügelten Hemden und so.
Ja, ja. Verdammt, ein Arbeitskollege hört uns. Wir sind total die Hipster-Firma, voll der coole Haufen.
Ja, wir auch. Ja, jedenfalls, jetzt machen wir Slack und
der Sneakpot, nicht eure Firma.
Ja, richtig. Das ist schön. Eigentlich ist das ja nur ein Chat-Tool, wenn man so will, ne? Und man kann also so Kanäle machen.
Er merkt sich auch die Geschichte. Das ist ganz cool. Das mag ich ja.
Genau. Erstens merkt er sich die Geschichte. Zweitens bringt er nichts durcheinander. Also es ist nie irgendwas weg oder sonst wie. Es ist einfach immer, du gehst rein in so einen Kanal, egal wie lange du nicht drin warst, dann siehst du halt, okay, hier hat sich das getan, da hat sich das getan. Und du hast halt so mehrere Kanäle oder auch private Chats. Und man kann dann halt in Kanäle so Plugins reinkleben.
Ja, genau. Also zum Beispiel, wir können ja mal sagen, wie wir das bei uns gemacht haben. Wir haben einen Chat-Kanal, wo wir beide miteinander reden. Da könnte man theoretisch auch den General-Kanal für benutzen oder den Random-Kanal. Die werden immer automatisch angelegt. Das ist so, worum es allgemein geht. Dann haben wir einen für einen Cocktail-Podcast, wo wir eben nur Cocktail-Podcast-relevante Themen besprechen. Dann haben wir sogar einen Cocktail-Podcast-Kanal, wo wir nur die nächste Episode besprechen. Das steht im Moment noch nicht so viel drin.
Da müssen wir nochmal ran, ja.
Da müssen wir dringend mal, ich gucke mal, dass ich hier nicht im Christoph bin. Dann, jetzt kommst nämlich du mit dem, der heißt Posts Comments.
Genau, das, also du kannst, man kann in jeden Kanal, kann man solche Integrationen reinkleben. Also wenn wir jetzt Software entwickeln würden, dann würde man da vielleicht den GitHub-Kanal reinknallen, sodass sozusagen jedes Mal, wenn sich am Source Code Repository irgendwas tut, wenn da irgendwelche Events triggern, dann kann man da irgendwie eben sagen, was in diesem Kanal passieren soll. Was wir jetzt da gemacht haben, wir haben da so ein RSS-Plugin reingeklebt, sodass eben, wenn ein neuer Kommentar, wenn jetzt irgendjemand von euch Hörern einen neuen Kommentar schreibt,
dann kann ja mal gerade reingehen. Der letzte Kommentar ist, okay, das ist dein Blog verlinkt auf die neue Folge vom Cocktail-Podcast und davor, oh ja, letzte Folge Hellcow hat geschrieben, dass Click and Grow preistechnisch im Schmerz im Bereich ist. Das stimmt, da hat er vollkommen recht. Allerdings, wenn man es als Kickstarter gekickstartet hat, dann ging's.
Genau. Und jetzt wäre zum Beispiel, wenn da jetzt ein Kommentar wäre, der irgendwie sagen würde, was weiß ich, hier, das und das, ihr seid doch doof, folgendes, bla, dann wäre natürlich die Frage, dass wir nicht irgendwie gleichzeitig drauf anspringen, weil wir kriegen natürlich alle gleichzeitig diese Benachrichtigung, dass da jetzt dieser Kommentar ist.
Ich möchte ganz kurz, hier haben wir genau ein Beispiel, wo es passiert, also nee, wo es nicht schlimm war. Da hat Sebastian zu Star Wars 7 gesprochen, zum Thema CICGC, passiert halt einfach nicht, bla bla bla. Hat er uns darauf aufmerksam gemacht, dass Merkel und Le Floyd natürlich was also sowas in die Richtung geht. Da hast du dann geschrieben, oh ja, da hat er recht, dass du das noch kommentieren willst. Und ich habe geschrieben, ich rätsel immer noch, was CICGC sein könnte, Comedians in Car Getting Coffee. Da haben wir einfach, das kam da und wir konnten einfach direkt darüber reden. Das ist das, was echt super cool funktioniert.
Genau, also durch diese Plugins kann man sich sozusagen externe Informationsquellen, was auch immer das sein mag, also da gibt es Plugins für alle möglichen Social Media Networks, es gibt Plugins für so technische Funktionen wie eben RSS-Feeds, Twitter etc. pp. Und man hat dann hintenrum sozusagen als Team, als Sneakpot sind wir ja im Grunde auch ein Team, was an einem Projekt zusammenarbeitet, das kann natürlich auch jedes andere Form von Team und Projekt sein, kann man sich diese Plugins in diese einzelnen Kanäle reinholen und kann dann eben sowas abstimmen, wie irgendjemand schreibt einen allgemeinen Kommentar, der eine Reaktion von einem von uns verlangt. Dann kann man da kurz abstimmen.
Ja, da steht auch ganz kurz, schöne Grüße an die Second Unit. Ja, wir antworten noch.
Richtig, das steht da drin, dass wir das tun.
Und der Sneakpot ist eure Mail reinkopiert worden.
Genau. Und das finde ich ganz praktisch an Slack. Und dass es halt auch iOS-Apps und Android-Apps und was weiß der gar nicht alles für Apps und Mac und Windows und so gibt, wo man einfach nichts verpasst und immer da dranbleiben kann.
Ja. Ja, und man kann es halt im Browser benutzen. Es gibt eine App für den Mac, es gibt bestimmt auch eine App für einen PC, es gibt fürs Telefon was, fürs iPad, für überall. Und es pusht und pullt und meldet und blinkt und
kracht und donnert, ja, alles.
Alles, also das, nee, das, ich finde das wirklich toll. Also, dass es eben mich darüber informiert, dass da irgendwas passiert ist. Oder wenn uns jemand auf Twitter erwähnt, dann taucht es da auf und dann kann man eben schreiben so, hier, ich antworte oder ah ja, antworte du. Oder wenn der Sneakpot was schreibt, dann taucht es auch da auf. Das heißt, ich sehe, wenn du etwas geschrieben hast.
Genau, und das, der Unterschied, man könnte ja jetzt argumentieren, was ist ich, okay, der Twitter-Client klingelt ja auch, wenn wir gemenschent wurden. Und wir haben nebenzu natürlich WhatsApp oder Threema oder irgendwas. Und ich könnte jetzt genauso gut sagen, wenn da kommt ein Kommentar rein oder ein Tweet und ich kann nicht sofort antworten, weil ich vielleicht noch irgendwas nachgucken muss oder irgendwas noch wissen möchte, kurz recherchieren muss, bevor ich was dazu sage oder vielleicht die Stelle im Podcast nochmal nachhören muss oder so, um genau zu wissen, worauf sich bezogen wurde. Aber ich übernehme es. Dann könnte ich jetzt natürlich WhatsApp nehmen und könnte euch sagen, alles klar, ich bin dran. Aber wenn ihr dann in dem Moment die Nachricht kriegt und aber noch nicht in Twitter reingeguckt habe, dann hängt da so ein, dann muss ich erstmal Kontext herstellen, muss erstmal sagen, wo ich dran bin und was ich eigentlich von euch möchte und so. Und in Slack, da steht es dann direkt unter dem Ding drunter und da ist der Kontext sofort klar, das gehört alles zusammen und es ist halt alles beieinander und das ist irgendwie so schön.
Genau. Nicht jeder aus unserem Team hängt so am Twitter wie wir zwei, wie du. Ich ja auch nicht.
Ja, aber Christoph hängt ja mittlerweile sehr am Twitter.
Ja, auch am Sneakpot-Twitter oder nur an seinem?
Ich glaube, das klingelt alles bei ihm bestimmt. Also, okay. Weiß ich jetzt nicht im Detail.
Aber weißt du noch, als wir neulich Cocktail-Podcast aufgenommen haben und wir irgendwas gepostet haben und alle Handys dauernd vibriert haben?
Das war sehr unterhaltsam, ja.
Oh, irgendjemand hat uns wieder beredet und alle kriegen Antworten und auf allen Kanälen bimmelt's.
Ja. Ja, und vor allen Dingen, es waren ja nicht nur, da standen ja auch noch die Laptops auf dem Tisch und die Tablets lagen in der Gegend rum, genau. Klingelte es dauernd überall, das war echt furchtbar.
Ja, und ja, genau. Also selbst wenn man das liest, wenn man das sieht, mit Slack hat man dann halt so direkt den Kontext. Also genau hier, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade Twitter, da hat der Cocktail-Podcast irgendwas geretweetet oder sowas. So eine Bar und ich habe einfach nur drunter geschrieben, sehr schöne Idee und wir können darüber weiterreden, weil klar ist, über was wir da reden, diesem Kanal.
Genau. Gut, genug Werbung für Slack.
Ja.
Ich hätte gern Kaffee, Herr Giesbär.
Du hättest gern Kaffee, ja. Ich habe einen Kaffeekurs gemacht in Wiesbaden bei Kaufmanns Kaffee von Jens Kaufmann. Das ist ein Kaffeeladen, also die verkaufen Kaffees, die rösten selber. Das ist ein Ingenieur, also so, Maschinenbau ist falsch, aber irgendwie sowas hat er studiert und hat sich dann während des Studiums in Kaffee reingenördet. Also wirklich so ganz klassisch, so wie wir das mit Cocktails gemacht haben und hat dann irgendwann angefangen selber zu rösten, hat dann bei einer Firma gearbeitet, die professionelle Röstgeräte herstellt. Also mit, wo man halt Kaffee in Läden rösten kann und hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht und hat in Wiesbaden hier einen Kaffeeladen aufgemacht und da die Jenny und ich uns schon seit einer ganzen Zeit mit der Idee tragen, ob wir uns eine Siebträger-Kaffeemaschine und Mühle und alles, was dazugehört, kaufen sollen, haben wir gedacht, machen wir doch erstmal einen Kurs und schauen uns das an, wie das wirklich so ist, wenn man das dann alles selber macht, was die Voraussetzungen sind, was man da machen muss und so weiter, ob das wirklich realistisch ist für die Art, wie wir Kaffee trinken, Kaffee konsumieren. Und ja, dann waren wir letztes Wochenende bei hier Wiesbaden Kaufmanns Kaffee und haben da einen Kurs gemacht. Nachmittags um 4 ging es los, ging 4 Stunden oder so und haben da eben mal gelernt, wie man wie Kaffee wie geröstet wird, was da irgendwie ausgasen und so weiter und so weiter und so weiter. Eben dann auch, wie man eine Siebträgermaschine bedient. Das hatte ich auch schon mal kurz in der Oba gelernt. Aber eben, wenn man es nochmal so mit Hintergrund und Ja, der Jens Kaufmann ist halt einfach mal ein richtiger Nerd, was ihn sehr sympathisch macht. Richtig reingekniet, total cool und erklärt einem dann so ganz genau, was wie wo gemacht werden muss, damit eben der Kaffee, der da rauskommt, der Espresso, der da rauskommt, richtig gut ist, wie man hinschmecken muss. Er hat uns auch gesagt, so ja, jetzt extrahiert mal, also Kaffee oder Espresso ist ja irgendwie 7 Gramm Kaffee, 25 Sekunden, 30 Milliliter oder so in der Art.
Genau, 9 Bar Druck.
9 Bar Druck, genau. Und was passiert, wenn man den kürzer laufen lässt? Was passiert, wenn man den länger laufen lässt? Was passiert, wenn man zu grob malt? Was passiert, wenn man zu fein malt? Und er meinte so, ja, dann los, jetzt stell die Maschine auf zu fein und mal mal. Und dann mach einfach nochmal einen Kaffee. Genau 25 Sekunden zu fein gemahlen. Okay, dann schmeckt er so. Okay, jetzt mal's mal grob. Was passiert dann? Und dass du eben mal genau hinschmecken kannst, was eben passiert, wenn du es falsch machst. Wie ein saurer Kaffee schmeckt, wie ein bitterer Kaffee schmeckt. Und sauer und bitter haben wir auch direkt, also denke ich mal, bei diversen Leuten vor der Bar schon gemerkt, dass das schwer ist zu unterscheiden. Also übrigens auch wieder so, ist der jetzt bitter oder sauer? Und er schmeckt hin und sagt so, ja, der ist sauer, das schmeckt man doch. Der schmeckt ganz vorne. Und dann schmeckst du nochmal hin und denkst dir so, ja, der schmeckt ganz vorne auf der Zunge. Und dann machst du irgendwie einen, der zu lang ist, der total bitter ist. Okay, der schmeckt ganz hinten, der schmeckt im Rachen, der schmeckt irgendwie als erstes ganz okay und dann hinten zieht es dir alles weg im Rachen, da wo die Bitter, also wo die hauptsächlichen Bitter, wie heißen die?
Knospen.
Geschmacksknospen sitzen. Also das haben wir gelernt. Wir haben eben gelernt, wie man so eine Maschine bedient, wie man wie man Cappuccino macht. Boah, wir haben so leckere Cappuccinos gemacht. Ich glaube, ich an dem Abend 5 oder 6 Cappuccinos. Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen, weil ich so unter Strom stand.
Ja, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich habe ja so eine Siebträgermaschine und auch eine Mühle und so. Mhm. Und ich habe ganz viel am Anfang fluchend in der Küche gestanden, weil ich halt niemanden hatte außer Literatur. Reichlich davon, aber halt auch, dann stehst du da mit dem Laptop in der Küche und machst irgendwas und liest nochmal diese Anleitung und denkst dir, ich habe das doch so gemacht, wie es da steht und trotzdem funktioniert es nicht. Was habe ich denn falsch gemacht? Und dann schmeckst du da rum und denkst dir, irgendwann hast du dann einen, der schmeckt dir, aber keiner sagt dir, ob das jetzt richtig ist. Natürlich irgendwie, wenn es dir schmeckt, ist es richtig, könnte man argumentieren, aber man will ja erstmal so die amtlich anerkannte Basis sozusagen haben und dann kann man wild experimentieren. Aber du weißt halt auch nicht, ist das jetzt das gewesen, wie man es macht? Und da bin ich jetzt ein bisschen neidisch, so im Kurs, wenn du jemanden hast, wo du, sagen wir mal, dem du hinreichend vertraust, dass du sagst, den nehme ich jetzt mal als meinen Experten, was der sagt, ist jetzt mal richtig, zumindest for the moment. Wenn ich dann irgendwann später selbst Nerd bin, kann ich das wieder anders sehen, aber für den Anfang ist das mal so. Genau. Und du hast jemanden, wo du dann sagen kannst, wo du sagen, war das jetzt das, was ich, gehört es so oder habe ich noch was falsch und so? Das hätte ich mir damals gewünscht, weil ich habe echt sehr geflucht und sehr viel Kaffeemehl verbraten, bis ich das erste Mal einen Espresso hatte, wo ich sage, ja, den würde ich jetzt auch einem Gast anbieten.
Ja, genau. Das ist auch das, was mir so ging, wo ich dachte so, irgendwie den 10. rausgezogen, irgendwie meine Espressos waren alle nicht ziel. Von der Jenny waren von Anfang an gut, außer die sie halt bewusst falsch gemacht hat. Und ja, ich habe den probiert und denke mir so, ja, der ist irgendwie bitter und er schmeckt so. Und er so, nee, der ist genau richtig. Der ist ja so bitter, wie ein Espresso sein muss, aber der ist eben nicht zu bitter. Da habe ich nochmal geschmeckt, so, aha, okay, so muss es also schmecken, wenn es richtig ist. Und wir haben ja hier auch oder kochen ja hier zu Hause auch Kaffee mit der Teekanne, hier, Teekanne, mit der Herdkanne. Wir kochen Kaffee eigentlich mit der Teekanne.
Mit der Bialetti.
Genau, mit der Herdkanne, beziehungsweise mit der Nespresso. Und man schmeckt ganz anders hin. Das ist echt spannend. Und dann eben Cappuccino machen. Auch irgendwie cool, eben mit Milch aufschäumen in diesem hier Dampf raus und so. Und
boah, das finde ich so schwer.
Ja, auch das hat er einen dann erklärt. So, ja, okay, du musst hier und dann ja, fühl mal hin, dann fühlt er auch mit an die Milch und sagt so, okay, das ist jetzt, so fühlt sich handwarm an und jetzt rollen lassen, also das heißt, du steckst diesen Dampfschnüssel.
Dampflanze.
Ganz rein. Ich finde, Dampfschnüssel ist auch schon
ein offizieller
Begriff. ganz rein, dass der eben nur noch so eine Milch, ja genau, die Idee ist eben nicht, einen Milchschaum zu erzeugen, also keinen Beton, sondern du möchtest eben eine Milchcreme. Und
das war das, was ich damals immer an deinem Nespresso-Schaumquirl, dem ersten, den du hattest, immer kritisieren musste, weil der hat jedes Mal Bauschaum gemacht. Mhm. Du wolltest nicht auf mich hören.
Macht auch heute noch.
Ich finde das furchtbar, das Ding. Da kann man nur den mittleren Teil benutzen. Unten ist flüssig, in der Mitte geht's und oben ist Beton.
Ja, aber es ist halt die Möglichkeit, mit der ich
irgendwie einen Schaum mache. Geht schnell, ich gebe es ja zu. Aber
ja, genau. Man muss halt nicht irgendwie eine halbe Stunde eine Maschine aufwärmen. Aber ich fürchte, also mich hat es auf jeden Fall total angefixt. Ich möchte
das hätte ich jetzt gleich gefragt, ob du überhaupt realistisch mit der Möglichkeit gerechnet hast, dass was anderes rauskommen könnte, als dass du komplett geflasht bist.
Ich hab tatsächlich vorher gesagt, so, es kann sein, dass ich in der Woche danach noch eine Maschine kaufen muss. Okay, jetzt kommen ein paar andere Ausgaben auf uns zu. Also es wird wahrscheinlich bis zum Ende des Jahres werden. Aber dann spätestens haben wir so eine Maschine und...
Und gleich so eine fette ECM oder sowas, ne?
Ja.
Ja, natürlich.
Also, ja, das ist halt diese Sache. Kaufst du billig, kaufst du zweimal.
Ja, du hast ja recht.
So eine, weiß ich nicht, 500 Euro irgendwas Maschine, die halb hoch ist, die nicht gut aussieht. Das ist natürlich dann, weißt du, wenn
ja,
du
und, zusammenkaufst, dann muss es schön sein. Noch ein Einkreiser oder so, das geht ja gar nicht.
Ja. Oh, mein Gott. Also, dann... Weißt du, wartest du lieber ein bisschen und sparst und kaufst dir dann eine richtige und bis dahin kaufst du dir halt vielleicht dann irgendwie eine Mühle mal und machst dir, wie heißt das? Die Teekanne? Herdkanne?
Teekanne. Ich weiß nicht, wie der offizielle Name ist, aber ich glaube, Bialetti ist so der Hersteller, von dem man sie immer kauft oder von dem sie genau. Ursprünglich kam und deshalb.
Genau. Das ist nämlich halt auch schon, wenn du den Kaffee dann entsprechend ganz frisch mahlst, ist natürlich nochmal eine ganz andere Qualität, als wenn du irgendwie, keine Ahnung, 2 Wochen alten Kaffee hast.
Ja.
Auch sowas, was ich gelernt habe, wusstest du, Kaffee am liebsten aufrecht stehen lassen und in dieser Papppackung mit dem Ausgasventil und fertig. Dann macht er irgendwie seine eigenen, also gast aus und legt das CO2 oben drauf und hat dann seine Schutzatmosphäre. Wusste ich nicht. Bei uns stand das irgendwie oder lag das irgendwie im Kühlschrank, was irgendwie. Kühlschrank ist blöd, liegen ist blöd, scheiße, alles falsch gemacht.
Ja.
Kaffee war doch in Ordnung.
Also ich kaufe mir in der Regel immer 250 Gramm Bohnen, die ich oben in meine Mühle reintue, in diesen Vorratsbehälter von der Mühle. Und da kommt so ein Deckel drauf, der ist natürlich nicht luftdicht, aber der ist relativ dicht. Und durch die 250 Gramm komme ich hinreichend schnell durch. Und dann gehe ich wieder zum örtlichen Röstershop hier und hole mir die nächsten 250 Gramm. Also ich habe hier keinen Vorrat, sondern immer einmal den Mühlenbehälter voll und mehr kaufe ich nicht. Und das nächste hole ich dann, wenn der leer ist. Das ist so, wie ich das mache.
Machst du deinen Mühlenbehälter komplett voll?
Der ist relativ klein, da gehen halt 250 Gramm rein und in dem Augenblick, wo ich die kaufe, ist der nahezu voll, ja. Und so, dann mache ich ihn leer danach.
Okay. Ja, der Typ meinte so, ja, macht halt oben einfach nur das, was ihr gerade verbraucht, weil durch die, dadurch, dass da oben und unten Luft rein und raus kann, hast du halt keine Schutzatmosphäre mehr und der gast aus und der Kaffee wird dann natürlich schlechter.
Das ist klar, dass das nicht perfekt ist, ist logisch, aber ja, muss halt dann irgendwo die Grenze ziehen, wo man das ja, Nerd sein so. Und auch mal gut sein lässt.
Genau. Ja, also ich glaube, das sind dann eben nur noch diese Nuancen, wo man eben, keine Ahnung.
Aber was ich dort, also dass der umgeht, das merke ich durchaus. Also wenn ich mit einem frisch gekauften Espresso nach Hause kommen vom Röster und den in die Mühle reinmache, dann brauche ich einen ganz anderen Mahlgrad und kriege eine ganz andere Creme als beispielsweise 2 Wochen später oder eine Woche, anderthalb Wochen, je nachdem, wie viel Kaffee ich trinke. Wenn dieser Bohnensatz sozusagen, den ich da gekauft habe, dann langsam mal älter wird, dann merke ich, wie ich den Mahlgrad langsam immer weiter Richtung Fein verstellen muss, um noch die gleichen Ergebnisse zu kriegen. Und irgendwann geht's gar nicht mehr. Irgendwann ist das Zeug dann tot, dann kriegst du da nichts mehr Sinnvolles raus. Da kommt keine Crema mehr, das ist einfach, der ist dann platt.
Ja. Also vielleicht hilft es dir, wenn du dann eben wirklich nur mal die Hälfte oder nur 100 Gramm oder nur 50 Gramm da reinkippst oben. Und dann immer wieder nachschüttest halt und sonst einfach deinen Kaffee in der Tüte einfach einmal zudrehen, Klammer rein, stehen lassen, aufrecht stehen lassen, ganz wichtig.
So.
Ja,
okay.
Das und ist bei, das, was bei, ich gelernt habe.
Ja, beim Mondschein linksrum umrühren, ganz wichtig.
Ja, das ist gut, wie Manhattan linksrum oder rechtsrum rühren. Ich habe hier einen leckeren Negroni, den habe ich mit dem Finger umgerührt. Das ist auch sehr gut. Das ist
Gary Reagan-Style. Gut, kommen wir zum letzten Thema. Ich möchte nur ganz kurz...
Warte, wenn ich Gary Reagan-Style, da müsste ich jetzt noch ein bisschen Gin reinmachen.
Du müsstest die ganze Flasche reinmachen.
Warte kurz, das mache ich.
Nein, lass es. So, letztes Thema. Der Herr Giesbert ist jetzt auch schon betrunken.
Warte
der,
kurz.
Der,
hört man's?
Klingt, als wäre es auf der Toilette.
Die Flasche ist jedenfalls leer jetzt.
Ja, meine.
Waren vielleicht noch anderthalb CL drin.
Ich fühle mich auch ein bisschen gejackhammert, muss ich sagen, gerade. Das erste Bier.
Ja, was ist denn das Bier?
Ist sehr lecker. Also ich, ich merke die Wirkung und ich kann sagen, das ist ein schönes IPA, kann man trinken.
Ist mal wieder eine Sendung, wo wir beide uns ordentlich betrinken.
Ich habe nur ein Bier, das war eine 0,3er Flasche. Ich hatte halt vorher schon eins.
Hast du es gut? Ich bin ganz schön.
Puh. So. Letztes Thema jetzt wirklich. Ich will nur kurz ein Gadget empfehlen. Und zwar habe ich mal mein Ladegerätproblem gelöst. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Du hast wahrscheinlich genau wie ich ein Tablet und du hast ein Smartphone und vor allen Dingen die Smartphones sind ja dauernd leer, was den Akku angeht. So ein Tablet ist ja nicht ganz so.
Einmal abends. Hm? Oh nee, zweimal am Tag eigentlich.
Ja, zweimal am Tag, genau, geht mir auch so. Und dann hat
ich Autofahrer.
Dann hat man noch so andere Dinge. Also ich bin ja Zugfahrer. Ich habe halt, ich besitze noch so einen externen Akku-Pack, um mich halt auch unterwegs retten zu können. Aber auch das ist natürlich wieder ein Gerät, das geladen werden möchte, so ein externer Akku.
Da habe ich ja jetzt schon ein paar Mal geliebäugelt mit so Geräten, die sich über Licht aufladen wollen. Also so Solar-Dinger.
Das kannst du alles in der Pfeife rauchen, nach dem, was ich so gehört und gelesen habe. Die meisten Leute, die sowas mal gekauft haben, sind da wieder von ab. Okay. Gut, überzeugt mich vom Gegenteil, wenn die Hörer da draußen vielleicht irgendwo eins haben, wo sie sagen, das hier ist wirklich gut, aber ich glaube in unseren mitteleuropäischen Breiten, wo man so ein Cabrio auch gut und gerne 7 Tage im Jahr verwenden kann.
Ich mach mal Cabrio mit der Flex.
Und auch so ein Swimmingpool im Garten echt eine sinnvolle Investition ist bei uns hier in der Gegend. Weiß ich nicht, ob das so gut ist mit dem Solar, aber davon wollte ich jetzt gar nicht raus. Was mein Problem eher immer ist, Telefon, Tablet, externer Akku, Bluetooth-Kopfhörer, Kindle.
Bluetooth, hast du Bluetooth-Kopfhörer?
Ja, sicher.
Echt?
Ja, die großen.
Ach stimmt, ja. Entschuldigung. Unqualifizierte Frage.
Damit sind wir schon mal bei,
hör nicht auf mich,
bei 6 Geräten. Aber für den Bluetooth-Kopfhörer habe ich auch noch einen Zweitakku. Das sind also 7 Dinge, die geladen werden wollen. Und wenn ich jetzt noch ein bisschen weiter, hier, es gibt noch so MiFi, so mobile Router-Dinger. Und also, wie gesagt.
Ein neues Armband.
Das Armband, genau. Alles Dinge, die gerne über USB ihren Strom hätten. Und manchmal hat man so Tage, wo fast alles gleichzeitig leer wird. Und dann kommt man nach Hause und irgendwie merkt man, ja, im Bluetooth-Kopfhörer habe ich jetzt den zweiten Akku durchgenuckelt und mein Tablet ist leer und der Kindle ist vorhin ausgegangen, mein Handy ist sowieso jeden Abend leer. Und dann stehst du da und dann hast du von diesen weißen kleinen Apple-Ladegeräten habe ich mittlerweile, glaube ich, 3 oder 4 Stück oder so über die Jahre angesammelt. Aber das hilft ja nichts, weil ich habe ja gar nicht genügend Steckdosen in der Gegend. So, wenn ich dann so neben meinem Bett irgendwie 3 Stück einstecke, dann sind das 3, aber das reicht ja nicht. Und deshalb habe ich mir jetzt mal so ein lustiges Ladegerät gekauft von Anker und da habe ich gleich gedacht, dann nimmst du gleich mal die dicke Variante. Und das ist eigentlich nur so ein kleiner Block, so groß wie eine Zigarettenschachtel. Auf der einen Seite kommt so ein Euronetz-Stecker, so ein Rasiererkabel rein und auf der anderen Seite hast du 10 USB-Ports.
Was?
Ja, 10.
10?
10. Und
jawohl.
Alle von den 10 können irgendwie, oh Gott, ich weiß nicht, 2 Ampere oder so, also so richtig so, die können iPad richtig vollpumpen. Okay. Nicht so schwächliche, die, wo das iPad dann sagt, nee, hier kriege ich nichts Richtiges, hier kommt nichts raus. Sondern die sind alle so richtig dicke. Und dann habe ich mir noch ein zweites gekauft mit 6 Anschlüssen statt 10. Weil ich dachte, wenn, dann mache ich das jetzt einmal richtig. Und habe mir das 6er und das 10er gekauft. Das 10er für zu Hause und das 6er für den Schreibtisch in der Arbeit. Und das ist sehr befreiend. Man habe mir dann auch noch gleich noch so einen ganzen Satz Kabel dazu bestellt. So schicke Kabel mit so Textilummantelung, weißt du, die so ein bisschen knickresistent sind, dass sie nicht so schnell kaputt gehen. Und natürlich, das ist teuer, sich den ganzen Quatsch auf einmal zu kaufen, weil die Kabel, da nehmen sie es ja auch von den Lebendigen und die Ladegeräte, das 10er kostet, glaube ich, 30 Euro und das 6er irgendwie so 20 ungefähr.
Ich finde das 6er nur für 30.
Ich schicke dir einen Link nachher.
Family Size Deck Desktop Lader Adapter Power IQ Technology.
Von mir aus.
Krass.
Und das ist so schön, weil ich kann jetzt bei mir in der Firma am Schreibtisch sitzen und kann mein Telefon, mein Tablet, den Akku und all diese Dinge, die ich jetzt so aufgezählt habe, einfach da alle reinstecken.
Das ist 10er.
Bitte?
Für 32, 33 Euro. Das sieht echt geil aus.
Das ist total schön. Und dann hast du alles reingesteckt, was du dabei hast, und da sind immer noch 3 frei. Ist ein total gutes Gefühl. Ja. Auch
das
so,
ist absurd.
Ich musste dann auch zum Beispiel
das ist komplett absurd.
An den Bulli denken. Weil, wenn wir im Bulli unterwegs sind, dann haben wir.
Lädst du den Bulli auch da dran auf?
Nein. Aber wenn ich im Bulli unterwegs bin und ich habe dann irgendwie, so wenn ich jetzt zum Beispiel an die Reise vergangenes Jahr zurückdenke, da waren dann so Tage dabei, wo wir dann irgendwie 3-4 Tage lang keinen Strom nachts hatten. Klar, während du fährst, kannst du irgendwie am Zigarettenanzünder aufladen. Und du kannst sicherlich auch, wenn du stehst, nochmal am Zigarettenanzünder aufladen, aber du benutzt den Strom ja auch noch fürs Licht und für die Standheizung und für alles Mögliche. Insofern,
zum Starten vom Fahrzeug vielleicht?
Zum Starten vom Fahrzeug vielleicht. Und irgendwie willst du die Batterie ja so grundsätzlich für die Wasserpumpe und allen Kram muss die Batterie machen. Du willst die Batterie eigentlich so ein bisschen in Ruhe lassen. Und dann kommst du vielleicht irgendwo mal hin, wo du dann mal für eine Nacht abends kommst spät abends an, um 10 kommst du da an und dann hast du jetzt Außenstrom. Kannst du 220 Volt von außen ans Auto dran stecken. Dann hast du, wenn die Autobatterien natürlich geladen, weil dann sofort ein Ladegerät eingebaut ist, was sofort anspringt und anfängt, die Batterien wieder zu laden. Und du hast dann im Innenraum eine Steckdose. Eine. Und wir hatten letztes Jahr eine Dreierverteilerdose bei, sodass wir dann unsere beiden Handys und meinetwegen noch das Tablet oder so aufladen konnten. Mhm. Aber diese eine Steckdose, das duelliert sich dann halt. Dann hast du dann irgendwie das Tablet aufgeladen und dann will aber noch jemand den Kindle aufladen, weil es wird natürlich auch im Urlaub gelesen und dann ist irgendwie, keine Ahnung, noch der Rasierapparat leer und alle möglichen Dinge wollen irgendwie alle gleichzeitig.
Warte.
Ja?
Kindle?
Das
du hast doch ein iPad.
Ja, trotzdem lese ich Bücher lieber auf dem Kindle. Und meine Freundin auch.
Okay. Rasierer?
Rasierst du dich nicht? Also mein Rasierer lädt sich nicht über USB, der ist ein blödes Beispiel, aber
Ich habe Messer.
Nee,
ich gehe in die Küche, hol mir ein Messer und dann rasiere ich mich. Gut ist.
Wie viele Negronis hattest du denn mittlerweile?
Nee. Habe ich das nicht erzählt?
Du hast,
erzähle ich mal in der nächsten Folge.
Du hast so ein Rasiermesser. Okay, schreib es auf die Liste für die nächste Folge.
Ja, ist schön.
Ich bin so ein Elektrorasierer.
Ich fühle mich, wenn ich mich mit dem Rasiermesser rasiert habe, fühle ich mich total männlich. Aber das erzähle ich in der nächsten Folge mal.
Okay. Gut. Ich hoffe, die Claudia ist in der nächsten Folge dabei. Die brauchen. Nee. Also, wie gesagt, Ladegerät. Und ich glaube, wenn man nur eine Steckdose zur Verfügung hat, auch in Hotelzimmern zum Beispiel.
Manchmal
in so Hotelzimmern und da hat man dann irgendwie, man will sein Handy in der Nähe des Kopfkissens haben, weil das ist der Wecker. Und dann gibt es an dem Scheiß. Richtig. Ding da nur eine Steckdose oder es ist vielleicht sogar die einzige Steckdose im ganzen Hotelzimmer und du hast aber noch mindestens 3 weitere Geräte dabei. Ich kann mich dann schon immer erinnern, habe ich so Kaskaden gebaut, so Laptop in die Steckdose, weil der Laptop dann 2 USB-Ausgänge hat, wo auch Strom rauskommt, wenn er aus ist. Und dann hat man dann zumindest 2 Ladeports für Tablet und Handy, muss dann aber den Laptop da dazwischen schalten als Verteiler. Und das hat jetzt ein Ende.
Aber man muss es halt mitnehmen.
Ja gut, aber es ist nur so groß wie eine Zigarettenschachtel. Es ist sehr handlich.
Das stimmt, das ist echt klein. Ja. Sieht gut aus.
Gut. Machen wir einen Deckel drauf. Der Herr Giesbert muss nämlich da seine Eiswasser noch austrinken und ich muss mir noch ein zweites,
ich habe jetzt nur Campari,
ein drittes Bier holen. Und wir wollten außerdem noch GTA spielen.
Mm-mm. Sollte ich vielleicht jetzt lieber lassen, da verliere ich ja nur.
Tja, wir können ja zusammen spielen, Multiplayer-Modus, dann rette ich dich.
Oh ja, das können wir echt machen. Wie gesagt, es gibt diese Sneakpot-Crew noch. Du hast auch ein iPad 3, oder? Ach, Quatsch. Oh Gott. PlayStation 3.
Ja, habe ich.
Ja. Ja. Gut. Dann sehen wir uns gleich online.
So ist das. Bis dahin. Ihr schreibt Kommentare, sneakpot.de. Tschüss.
Tschüss.